Los geht's mit der nächsten Folge UnternehmerInnen der Zukunft. Heute zwei Gäste, und zwar Paul und Florian, beide noch relativ jung, die in Österreich sitzen und in einem durchaus besonderen Bereich des E-Commerce unterwegs sind. Und zwar geht es um hyperpersonalisierte Produkte, ein Bereich, den ich selber vorher mir noch nie so richtig angeguckt habe, wo ich viel darüber gelernt habe, was für Produkte da erfolgreich sind, was dieses Segment auch so besonders macht im Vergleich zu anderen Bereichen, und nicht zuletzt total inspirierend, wie die Jungs kurz nachdem sie aus der Schule raus sind, schon angefangen haben, da ihre ersten Firmen zu gründen, haben vorher mit anderen Bereichen auf Amazon schon experimentiert mit Kindle-Produkten, bevor sie dann bei dem gelandet sind, nämlich bei Tassenliebling. Das ist unser Thema in der heutigen Folge. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Statt in den Einkauf sagen, da ist dann ein Jetzt-Anpassen-Button. Wir finden generell, es ist echt ein Feature, das jeder Amazon-Händler eigentlich kennen sollte, egal in welchem Segment du hast. Wenn du das aktivierst, die Möglichkeit, automatische Rücksendungen zu deaktivieren, aber auch darin Upsells zu machen. Du kannst da eigentlich auch deine Variations einfach reinknallen. Und es ist, finden wir, ein super Tool, um sich auch in sehr umkämpften Nischen irgendwie hervorzuheben.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Unsere heutige Folge ist mal wieder eine Doppelfolge, gleich mit zwei Gästen. Und unsere heutige Folge führt uns mal wieder nach Österreich zu zwei Schulfreunden, nämlich zu Florian und Paul. Moin, ihr beiden.
Hi.
Servus.
Wo sitzt ihr genau in Österreich?
In Graz aktuell.
Okay.
Aber nicht gebürtige Grazer, das muss man schon sagen, sondern stolze Oberösterreicher aus dem Mühlviertel.
Okay. Und ihr seid schon Kumpels seit Schulzeiten?
Ja, ich würde sagen, wir haben uns so mit 15 circa wirklich gut kennengelernt.
So um den Dreh rum. Genau, um
15. Genau.
In der Schule.
Wie alt seid ihr heute? Ihr seht noch verdammt jung aus, zumindest im Vergleich zu mir, wenn ich das anschaue.
Beide 24.
Okay, cool. Also, mitten in den 20ern und jetzt schon Unternehmer, ja auch nicht erst seit gestern. Ihr seid im Bereich Customized Geschenkartikel unterwegs. Erklärt mal, was heißt denn Customized an der Stelle?
Also Customized sind an sich, wir verkaufen personalisierbare Produkte und haben da Kernprodukte, jetzt Tassen, Kisten und Poster. Und sind eigentlich Ende 2020 hatten wir halt die Idee, haben das durch eine Freundin von uns, also eigentlich meine beste Freundin, die Judith, so diesen Trend von customizable Produkte mitbekommen, haben uns das angesehen, das war im Sommer noch, und haben dann gesagt, da ist ja viel Potenzial, wird auf verschiedene Marktplätze verkauft, lass doch mal einen eigenen Online-Shop gründen. Und straightforward, wir haben das Projekt gestartet und haben direkt super Traction gesehen und machen das eigentlich jetzt gemeinsam seit Ende 2020. Also im November ging der Shop damals live mit der Brand Tassenliebling.
Okay, und genau, also Tassenliebling sagt es ja schon so ein bisschen, ne? Becher ist, glaube ich, eins eurer Kernprodukte, und personalisiert heißt dann, ich kann auf den Becher draufschreiben, für den Kaffee von meinem Schatzi Putzi Hasi-Bärchen oder
was auch immer ich möchte. Das ist eine gute Produktidee.
Super, Produktidee.
Paul, schreib das mal auf. Genau so, ja.
Okay, und dann habt ihr angefangen im eigenen Webshop, den habt ihr euch so ein bisschen... Hattet ihr schon Erfahrung oder habt ihr euch den mit so klassischen Website-Builder-Tools zusammengeklickt? Also wie kam es zum ersten Webshop?
Nee, also wir haben schon ein bisschen Erfahrung gehabt, aber nicht im E-Commerce-Bereich. Wir wollten ja schon ganz, ganz früh gründen. Mein Plan war damals so mit 15, als wir uns noch kennengelernt haben, war mit 16 Schule abbrechen und Game-Studio gründen. Okay. Aber der Paul, der wollte noch früher gründen. Der wollte eine App unbedingt launchen, so mit 16. Cook It damals. Die Idee war, Instagram für Kochrezepte zu launchen. Die Idee fand ich mega scheiße, aber über den gemeinsamen Freund haben wir dann angefangen zusammenzuarbeiten und seitdem eigentlich so mit 17 wir da so den ersten Side-Hustle gelauncht.
Aber was habt ihr dann so gemacht, so parallel zur Schule?
Vor allem Fitness. Also das waren so ein bisschen Jugendsünden, Fitnessprogramme online verkaufen. Ja, ist jetzt nicht so großartig gelaufen, aber man hat mal die erste Website erstellt und mal gelernt, was eine Conversion Rate ist und sonst das.
Vielleicht, da hatten wir aber auch schon den ersten Berührungspunkt mit Amazon, weil da haben wir eigentlich schon, das war relativ bald, mit Amazon KDP angefangen und haben da halt so verschiedene Fitness-Bücher verkauft, die sich lustigerweise bis heute noch 20, 30 Mal im Monat verkaufen. Also wir sehen da bis dahin, das ist wirklich eine passive Einnahmequelle, kann man sagen.
Ja, das ist auch eine Empfehlung für jeden, der irgendwie mal anfangen will mit was. Ich finde Amazon KDP echt underrated.
Okay, muss man erklären, was KDP ist. Das ist Kindle Direct Publishing. Mhm. Das heißt, ihr schreibt ein Buch, aber das Buch gibt's halt nie in physischer Form. Das heißt, ihr spart euch den Verlag und den Druck und den Buchhändler, sondern ihr stellt einfach das Buch und das wird dann als rein digitales Produkt zur Nutzung auf dem Kindle auf Amazon verkauft.
Genau, du lädst eigentlich nur eine Word-Doc hoch, ja.
Okay, und dann, also die Schule habt ihr zum Glück, möchte man ja wahrscheinlich sagen, nicht abgebrochen.
Nee.
Aber trotzdem, wenn ich so hochrechne, waren da irgendwie vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre zwischen Schulabschluss, bis ihr dann Tassenliebling gegründet habt. Seid ihr dann nach Schulabschluss dann doch erstmal Richtung Uni entschwunden?
Genau, also während der Uni, während dem Studium. Ich bin natürlich meinem Traum nachgegangen und habe Game Design studiert. Und der Paul eher was Klassischeres. Und während der Uni haben wir dann gegründet eigentlich, ja.
Okay, dann lass uns mal ein bisschen über das Produkt sprechen. Also personalisierbare Produkte, das klingt jetzt intuitiv nicht nach dem Produkt, nach dem man sofort greift, wenn man sagt, wir wollen jetzt irgendwas gründen. Weil es halt eigentlich ganz viel Komplexität mit sich bringt. Ja, du kannst es irgendwie nicht standardisieren, dir irgendwo sourcen, schön verpacken und verkaufen, so wie ja sonst ehrlicherweise viele anfangen, sondern es hat ja ganz andere Herstellungsprozesse. Erzählt mal so ein bisschen, warum hat euch das Modell angesprochen?
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es so, wir hatten wenig Startkapital, weil wir waren beide im Studium, hatten nicht viel Geld und dann ist es, sage ich mal, schon der Spielraum ja eh schon etwas begrenzt, weil wenn du dir jetzt gleich mal Lager kaufen möchtest oder jetzt sourcen möchtest, brauchst du nicht wenig Geld und wir hatten so auf der Seite, sage ich jetzt einmal, kann man ja direkt sagen, vielleicht 2000 Euro, was wir uns angespart haben.
Durch unsere super Fitnessprogramme.
Genau, durch unsere super Fitnessprogramme. Und dann sind wir halt auf dieses Konzept von Print on Demand gekommen, was für uns ja damals sehr attraktiv war. Das heißt, du hast keine Ware. Und es wird erst Print on Demand, also Druck auf Nachfrage, erst wenn eine Bestellung reinkommt, wird gedruckt. Und das war ein richtiger YouTube-Trend, das hat eh jeder links und rechts gesehen. Und dann waren wir so, oh, das ist attraktiv. Und dann haben wir uns halt da verschiedene Nischen angesehen. Dann kam das eh mit meiner besten Freundin, die ist halt aus Amerika mit dieser, wir sind ja hyper-customizable, würde ich jetzt mal schon fast nennen, weil man kann ja nicht nur den Namen personalisieren, man kann ja gesamte Outfits, man kann da Personen personalisieren, die dann so aussehen, wir haben zwei Freundinnen-Tasten zum Beispiel, wo dann die Person so aussieht wie einer selber und seine beste Freundin zum Beispiel. Und das war uns für halt sehr attraktiv, weil wir brauchten halt wenig Kapital. Und das Erste, was wir halt brauchen, war halt, dass wir diese Software kaufen, dass wir uns einen Shop bauen konnten und ein bisschen Werbekosten. Das heißt, wir hatten Startkapital von 300-400 Euro. Das geht halt sehr schwer, wenn du jetzt ein Lager kaufen möchtest, jetzt sourcen möchtest. Und das Gute war, unsere Produktion war auch in Deutschland. Das heißt, wir hatten auch relativ schnelle Lieferzeiten. Deswegen war das für uns eigentlich ein sehr attraktives Modell. Wir haben einen Trend gesehen und wir mussten wenig Kapital investieren.
Und ich glaube, man muss auch noch kurz einhaken, es war auch vom Timing her sehr interessant für uns, weil es war direkt Corona. Das war sehr belastend, sage ich mal, für viele persönliche Beziehungen etc. Und wir haben uns eigentlich gedacht, auch so purpose-mäßig, hey, das könnte wirklich was sein, wo man Menschen wieder ein bisschen zueinander bringt und kleine Aufmerksamkeiten sich schenkt etc.
Ja, okay, habe ich verstanden. Aber es klingt jetzt trotzdem nicht so nach dem ganz einfachen Modell, weil es reicht ja nicht, einfach einen normalen Shop zu haben, sich irgendwie klassischen Shopify-Template zu nutzen und aufzusetzen, weil du brauchst ja irgendwie diesen Editor, mit dem du die Produkte dann auch dir zusammenklickst und so individualisierst, wie sie dann gedruckt werden sollen. Also oder gibt's das heute out of the box einfach zu kaufen und es war einfach nur das nächste Stück Software, das man sich irgendwie für 50 Euro im Monat lizenzieren kann?
Das war gar nicht so aufwendig tatsächlich. Es gibt schon Shopify-Plugins für das, aber es hat auch vor allem gut zu unserem Skillset gepasst, würde ich sagen. Wir haben ja schon sehr hart gelernt, dass man nicht einfach mit einer so Out-of-the-Box-Lösung wie bei unseren Fitnessprogrammen vielleicht nicht so gut läuft und wollten dann auch ein bisschen was Komplexeres machen, wo man vielleicht ein bisschen Burggraben hat, was vielleicht ein bisschen aufwendiger in der Erstellung ist, aber wenn es dann mal läuft, dann ist es schwerer für Konkurrenten zum Beispiel einzusteigen etc. Und ich glaube, deswegen haben wir uns den extra Aufwand angetan, gerne, auch am Anfang.
Okay, und das Modell ist dann eigentlich ja Dropshipping, ne? Ihr organisiert die Bestellung, aber ihr fasst das Produkt nie an, sondern das wird dann von irgendeinem dritten Partner produziert und direkt an den Endkunden geschickt.
Genau, also es ist vom Grundprinzip Dropshipping. Wir lassen uns immer Samples natürlich hinschicken, wenn wir ein neues Design machen, dass wir mal sehen, wie ist die Qualität. Aber sagen wir mal, wir releasen jetzt ja sehr oft neue Designs, da schauen wir uns dann nicht jedes Design an, aber wir wissen so grundsätzlich, wie die Files auch platziert werden, diese Druckdateien. Aber wir haben per se gar nichts mit der Lagerhaltung oder sonstiges. Wir haben schon etwas auf Lager, aber also jetzt mit diesem ganzen Prozess dahinter, dafür ist unser Partner dann zuständig.
Und ich hätte jetzt gedacht, dass dieser Markt eigentlich ja schon ganz gut besetzt gewesen ist durch Spreadshirt, die natürlich jetzt so sehr stark aus dem T-Shirt oder insgesamt Fashion-Bereich kommen, aber auch die ganzen Online-Druckereien, Flyer aller und wie sie alle heißen, haben ja mittlerweile nicht nur Flyer, sondern auch da bekomme ich ja irgendwie Tassen und Brot. Brettchen und keine Ahnung, Luftballons, also alles, was ich irgendwie bedrucken möchte, auch individualisiert. Deswegen erschien mir jetzt der Markt, also ich verstehe schon, dass der da ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass der schon ganz gut bedient worden ist eigentlich.
Ja, es ging schon bei uns spezifisch um die Art der Produkte, weil das kann zum Beispiel Spreadshirt etc. nicht, zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht. Inzwischen gibt es natürlich jetzt auch schon sehr viel Konkurrenz und viele Anbieter, aber wir nennen es immer unsere kleinen Kunstwerke. Das ist halt schon nochmal ein extra Aufwand, ein extra Setup, das du dafür irgendwie brauchst. Deswegen, es ist schon sehr viel Konkurrenz da und es war auch eine Riesenhürde, da herauszustechen und das auch mit attraktiven Margen irgendwie zu machen etc. Weil die Produktion für individuelle Produktion, für jede Order einzeln, ist natürlich sauteuer. Also brauchst schon wirklich sehr, sehr gutes Kundenverständnis, Verständnis für den Markt. Und dann halt auch noch die Skills und das Team, um das umzusetzen. Also ja, es war schon tricky. Ja.
Okay, und die Firma ist aber komplett gebootstrapped und gehört euch beiden?
Ja. Jo.
Okay, meine Vermutung ist, dass es halt deshalb wahrscheinlich ganz gut geht, weil ihr relativ wenig Working Capital braucht, weil ihr eben keine Ware irgendwo auf Lager habt, sondern ja alles immer nur on demand produzieren lasst.
Genau, also es gibt ja da verschiedene Anbieter, muss man ja sagen, in dem Bereich, da gibt es ja. Und je nachdem, normal muss man die Ware direkt zahlen, aber wir haben natürlich mit unserem Partner auch die Möglichkeit, dass wir den Cashflow rauszögern. Das heißt, wir zahlen dann erst teilweise erst 6 Wochen danach, was natürlich super für den Cashflow ist. Aber das ist in der Praxis gar nicht so leicht umzusetzen, weil die meisten Anbieter wollen immer direkt das Geld haben. Aber das ist halt ein starker Vorteil bei uns jetzt, dass wir halt einen positiven Cashflow darauf bezogen jetzt haben.
Ja, okay. Es ging also los mit dem eigenen Webshop. Jetzt ist ja in diesem Podcast offensichtlich, dass wir vor allem auch über Amazon und Marktplätze sprechen, was bei diesem Produkt dann ja wieder so ein bisschen eine Besonderheit mit sich bringt, weil es eben personalisierte Produkte sind. Der ein oder andere hat das vielleicht auch auf Amazon schon mal gesehen. Ich vermute, aber für viele ist es dann tatsächlich doch neu. Erzählt doch mal ein bisschen, welche Möglichkeiten Amazon Customize da bietet.
Essentially ist es ja einfach statt in den Einkaufswagen, da ist dann ein Jetzt-Anpassen-Button. Also das ist mal vor allem der Unterschied. Kann sich jeder mal angucken, wenn er irgendwie personalisierte Tassen sucht. Darin hast du dann ein Pop-up-Feld und da kannst du als Händler alles Mögliche an Personalisierungsoptionen für den Kunden zum Ausfüllen oder zum Auswählen bereitstellen. Und wir treiben das Feature dann natürlich auf die Spitze bis zu einem gewissen Grad, wie der Paul schon sagt, hyper-customizable. aber wir finden generell, es ist echt ein Feature, das jeder Amazon-Händler eigentlich kennen sollte, egal in welchem Segment du hast. Wenn du das aktivierst, die Möglichkeit, automatische Rücksendungen zu deaktivieren, also das kann der Paul dann besser beschreiben, aber auch darin Upsells zu machen, du kannst da eigentlich auch deine Variations einfach reinknallen und das ist, finden wir, ein super Tool, um sich auch im sehr umkämpften Nischen irgendwie hervorzuheben, also egal in welchem im Markt, ja.
Was kann ich denn dann da tatsächlich customizen? Also ich vermute, ich kann Text eingeben, der dann drauf gedruckt wird und ich kann Fotos hochladen. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, keine Ahnung, ich kenne das, dass man dann irgendwelche Bilder hat mit, ich sag mal, als Comicfiguren gezeichneten Menschen und dann kann ich irgendwie sagen, ich möchte jetzt aber meine Freundin Petra da irgendwie als Comicfigur haben, also muss die klein sein, blonde Haare, grüne Augen, lange Haare, kurze Haare, also ist sowas auch möglich oder ist da dann die Komplexität zu hoch?
Nee, das ist genau unser Produkt. Also Paul, wir haben schon wieder eine Produktidee, also schreib gleich mit. Comicfiguren. Ja. Nee, das ist genau unser Produkt. Also du kannst halt Bilder hochladen und dann Bilder auswählen lassen etc. Das heißt dann Dropdown-Option.
Verstehe. Also auch Amazon bietet das. Welches, ich sag mal, welches Umsatzverhältnis haben so die verschiedenen Kanäle für euch? Und gibt's über eigenen Shop und Amazon hinaus noch andere? Weil jetzt spontan ist natürlich ein Kanal, wo man es sofort vermuten würde, wäre zum Beispiel Etsy. Mhm. Aber es kann ja auch noch ganz andere geben. Deswegen erzählt mal so ein bisschen, wo kommen welche Umsätze her?
Also grundsätzlich Hauptabsatzkanal ist Amazon, können wir ja die Zahl sagen, mit 75%. Der Rest ist eigentlich dann Shop und Etsy. Und sonst haben wir keine. Wir haben schon überlegt, dass wir uns andere Marktplätze ansehen, aber man sieht einfach, dass auf die drei Kanäle das meiste Volumen ist und deswegen konzentrieren wir uns auch auf die drei.
Okay, und ich vermute, also vielleicht könnt ihr dazu was sagen, was das Geschäftsmodell ja auch ein bisschen besonders macht, ist, dass es kein Widerrufsrecht gibt für Konsumenten, richtig? Also außer das Produkt ist kaputt, aber das es gefällt mir nicht, Argument zieht eben nicht, weil es personalisiert ist, richtig?
Genau, der Flo hat eh vorhin schon erwähnt, wenn wir halt dieses Jetzt anpassen aktivieren, also dieses Amazon Custom, dann gibt es diese automatischen Rücksendungen, nicht die jeder Amazon-Händler kennt und auch nicht so wirklich liebt. Grundsätzlich ist es dann so beim Widerrufsrecht, nachdem er die Ware, wie du schon gesagt hast, personalisiert ist, betrifft es das Produkt ja nicht. Und was wir halt in diesem Kontext machen, der Kunde meldet sich halt, mir gefällt das Design nicht. Da haben wir natürlich eine Garantie, weil Kunde ist König, dass wir denen dann das Design erneut zusenden, weil es können einfach Druckfehler passieren bei dem Volumen. Aber natürlich auch, wenn jetzt die Tasse kaputt ankommt, da hat er natürlich dann auch das Recht. Aber wir geben auch Erstattungen aus Kulanz für jegliche Aspekte. Aber das sehr Gute ist, wie du schon gesagt hast, wir haben das alles im Überblick. Also wir können das immer, jede Rücksendung muss von uns genehmigt werden und da können wir auch dann jederzeit drüber schauen.
Okay, also das ist natürlich eine gewisse Beauty des Geschäftsmodells, dass man sich nicht so mit Retouren rumtragen muss. Was ihr nicht anbieten könnt, logischerweise, ist FBA, weil die Produkte sind vorher noch gar nicht da. Wie hoch ist denn die Preisbereitschaft für individualisierte Produkte? Wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte meiner Frau, wem auch immer, irgendwie eine schöne neue Kaffeetasse schenken, dann kann ich ja was von der Stange nehmen oder ich kann es personalisieren. Was ist das Premium, das dafür bezahlt wird?
Schwierige Frage natürlich, wie weit du das treiben kannst, blöd gesagt. Aber es ist natürlich schon die Challenge letzten Endes, vor allem für mich halt als mit meinem Produktfokus, immer wieder neue Produkte zu erstellen, für die Kunden auch bereit sind, dieses Premium zu bezahlen. Ich sag mal so, für eine Standardtasse, die kannst du auch sogar im Teddy keine Ahnung, 2 € oder so bekommen. Und auf Amazon personalisiert kann das auch schon über 20 € kosten, wenn es jetzt ein sehr extrem personalisiertes Design ist. Also das ist, ich würde mal so sagen, bis 22, 23 € mit Shipping. Ja, das ist so die Price Range. Aber dafür ist es natürlich deutlich aufwendiger, das zu erstellen und halt auch irgendwas zu machen, das desirable ist da.
Ja, wenn man jetzt dann so hochpreisige Produkte, also zumindest für dieses Segment hochpreisige Produkte verkaufen will, dann muss man da ja erstmal vorne im Funnel auch was für tun, um überhaupt die Kunden zu gewinnen. Erzählt doch mal so ein bisschen was zu eurem Marketing-Mix, wie ihr Kunden für euch gewinnt, sowohl für den Webshop als aber auch für Amazon.
Also grundsätzlich für den Webshop ganz simpel, Social-Media-Marketing, Meta-Ads und sonstige Aspekte, da ist jetzt gar nichts, so irgendein uniker Aspekt, es geht nur immer darum, dass man das Design schön sieht und dass das Design shareable ist, dass die Leute dann ihre Freunde taggen und dann bekommt man eine gewisse Viralität zusammen. Das ist jetzt auch nicht so die Rocket Science. Für Amazon verwenden wir ganz normal die Amazon Ads, was auch wirklich unser Hauptkanal, also so organisches SEO, ja, für später, aber jedes Produkt, was wir launchen, müssen wir zuerst advertisen. Und da haben wir einfach einen gewissen Kampagnenmix. Hauptkampagnen sind natürlich Sponsor Products, versuchen das dann schön mit Sponsor Brands, zum Beispiel hier in dem Aspekt Videos zu kombinieren. Und so muss man auch ehrlich sagen, sehen wir auch ein gutes Design, das ist halt uns schon aufgefallen, konvertiert. Das heißt, wir können ein Design, was nicht gut ankommt, da kann ich noch so viel Kampagnen launchen und verschiedene Tests machen, das funktioniert nicht. Und deswegen ist es auch immer ein sehr enges Zusammenspiel zwischen Flo und mir, weil ich mich halt um die Kampagnen kümmere, Flo um den gesamten Designprozess, dass wir uns halt ansehen, okay, das ist jetzt zum Beispiel, das kommt gerade sehr gut auf Amazon an oder ist gerade ein genereller Trend, wie können wir das Design umsetzen und wie vermarkten wir das dann? Aber grundsätzlich ist die Komplexität dahinter, diese Prozesse miteinander zu verknüpfen und dann sieht man auch eine gute Conversion Rate und somit sind dann auch die Produkte profitabel.
Wie ausgeprägt ist denn das Suchvolumen jetzt nach wirklich so personalisierten Geschenken? Also gibt's da genug Search Terms, auf die ihr dann auch bieten könnt, um eben ja ausreichend Traffic für euch zu generieren, oder müsst ihr auf die eigentlich breiteren Suchanfragen gehen, wie Geschenk Muttertag oder ähnliches, wo ja wahrscheinlich noch viel mehr Wettbewerb ist?
Also ich könnte vielleicht noch kurz dazu was sagen und dann vielleicht auch der Flo noch. Grundsätzlich, wir haben einige Produkte und wir schauen uns verschiedene Nischen an. Und das, da muss man jetzt sagen, weil wir halt in so vielen Nischen aktiv sind, kommt es auf die Nische drauf an. Wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt Arbeitskolleginnen hernehmen, gehen wir eher auf ein Abschiedsgeschenk oder so. Weil die Leute, die suchen da, die sind da, sie brauchen was für ihre Kollegin, die jetzt das Unternehmen zum Beispiel verlässt. Und da gehen wir eher auf breite Keywords. Wir gehen jetzt gar nicht unbedingt immer nur auf die personalisierte, zum Beispiel, wir gehen jetzt nicht, was wir nicht machen ist, wir targetieren das Keyword personalisierte Tasse, weil das einfach zu breit ist. Weil was sucht die Person personalisierte Tasse? Ist das jetzt für eine Arbeitskollegin, für eine Freundin, für eine Mama? Wir gehen da meistens dann sehr in die Nische rein, schauen uns in die Nische die Keywords an und meistens dann die Leute, die sind ja offen für Geschenke. Und dann sehen sie, oh, zum Beispiel jetzt bei der Arbeitskollegin, das ist eine personalisierbare Tasse, das wäre doch ein nettes Geschenk für die Gertrude oder so zum Abschied oder für die Pension, was weiß ich. Und so gehen wir da eigentlich dann vor und ja, also und auch zum Muttertag zum Beispiel schauen wir uns auch vielleicht dann anfangs eher die personalisierbaren Keywords an, aber gehen dann auch wieder breit, dass wir natürlich dann auch zum Muttertag für diese Hauptkeywords dann gut gerankt sind.
Aber das ist schon grundsätzlich ein richtiger Punkt. Du konkurrierst vor allem mit jedem Geschenkehersteller zu jedem Sales Day oder zu jedem Event und in jeder Nische und dann zusätzlich noch mit halt, sag ich mal, 5 bis 6 größeren, wirklich direkten Konkurrenten. Das ist schon ein harter Wettbewerb. Aber würden wir auch sagen, gesunder Wettbewerb, weil, wie wir finden, man pusht sich in dem Markt eigentlich immer nur konstant das beste Produkt mit dem meisten Mehrwert zu schaffen und das am besten für die Occasion, zum Beispiel Kollegen, Abschätz, Geschenk, passt.
Wie sehr konkurriert ihr denn mit chinesischen Anbietern? Weil ich meine, alle diese Produkte werden ja grundsätzlich auch in Asien oder in China produziert und könnten da ja auch customized werden und vermuteterweise noch mal ein Stück günstiger als die Preise, zu denen ihr anbietet.
Da muss man sagen, sind wir in einem guten Markt, weil erstens, du brauchst natürlich die Infrastruktur. Also du kannst nicht mit attraktiven Lieferzeiten in China produzieren und dann jede Order einzeln verschicken zum deutschen Kunden oder zur deutschen Kundin.
Aber Temo macht das ja eigentlich, dass sie... Du bestellst die Produkte, sie kommen direkt aus der Fabrik in China und sind halt dann nach 10 Werktagen oder so da.
10 Werktage ist aber trotzdem schon relativ viel. Plus wie gesagt, das Setup mit der wirklich individualisierten Order etc. Es gab chinesische Konkurrenten damals, als wir nur einen Shop hatten, aber die sind eigentlich alle eingegangen, weil nämlich der zweite Punkt ist halt, du brauchst auch wirklich Sprach und irgendwie Kulturverständnis. Du musst schon kapieren, was da auf der Tasse steht, den Wortwitz irgendwie gut rüberbringen. Und da sind wir halt wieder beim Thema Kunden- und Marktverständnis und so und was für ein Geschenk kommt da gut an. Es ist tatsächlich eigentlich gar keine chinesischen Anbieter sind da wirklich nicht aktiv, ne.
Okay, das, was du so beschreibst, ne, was vielleicht die Markteintrittsbarriere für asiatische Händler ist, Sprache und Kulturverständnis, ist das dann gleichzeitig für euch auch ein Hemmnis bei der Expansion jetzt außerhalb des deutschsprachigen Raums?
Ja und nein. Also es ist schon per se ein Problem, was uns aber aufgefallen ist. Wir schauen uns halt trotzdem jetzt so Tools wie ChatGPT ermöglichen ja die Übersetzung zum Beispiel. Wir schauen uns an, was für ein Humor geht zum Beispiel in Frankreich sehr gut und versuchen das halt zu adaptieren. Best Case ist natürlich, wenn man native ist, weil man dann natürlich auch schneller und bessere Designs releasen kann. Aber was uns auch aufgefallen ist, es funktioniert auch, wenn man jetzt zum Beispiel gewisse Sachen einfach mal übersetzt. Wir haben dann unsere Übersetzer zum Beispiel, weil wir verkaufen ja auch in den auf dem französischen Marktplatz und versuchen das dann auch mit dem französischen Humor zu koppeln. Aber grundsätzlich ist es schon eine Limitation, die uns auffällt.
Genau, aber du kannst natürlich auch einfach Natives hiren dann.
Genau.
Das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung.
Okay, das könnten die Chinesen ja natürlich auch, wenn sie
das können die Chinesen auch,
in Deutschland verkaufen wollen würden. Aber ich nehme wahr, das ist für euch nicht so ein großer Wettbewerber im Moment. Frankreich macht ihr schon. Wie geht's denn weiter für euch? Also wo sind so für euch die großen Wachstumsschritte? Ist das tatsächlich Erschließen von neuen Märkten? Ist das eher nochmal Ausweiten vom Produktsortiment? Wo glaubt ihr, geht's hin?
Ja, bei uns ist vor allem die internationale Expansion, sage ich mal, der Haupttreiber vom Umsatz her. Aber wir haben dann schon auch wieder gemerkt, neue Produkte und die Produktpalette zu erweitern. Das ist halt nicht so ein No-Brainer-Umsatztreiber, sage ich mal. Da musst du schon einen großen Hit haben dann. Aber das sind die zwei Haupttreiber und wir erschließen natürlich laufend neue Nischen und bieten neue, bessere Produkte an in den bestehenden Nischen. Also du musst dich schon bis hier die ganze Zeit neu erfinden. Es ist nicht so ein, okay, ich erstelle jetzt einmal ein Produkt, das geht gut und dann läuft das.
Wie viel unterschiedliche Produkte und Designs habt ihr denn?
Also wir haben auf Amazon um die 250 bis 300 SKUs. Aber da vielleicht auch noch anzumerken, da ist es auch wichtig in diesem Business, wie der Flo schon gesagt hat, du musst halt einen guten Prozess haben. Es reicht jetzt nicht, eine Arbeitskollegin-Tasse zu machen. Sicher, wenn die ein Hit ist, machst du ein bisschen Geld. Aber es geht dann darum, wie kannst du einen Prozess aufsetzen, der kontinuierlich halt, wo du neue Designs rausbringen kannst, möglichst effizient. Weil, wie der Flo schon sagt, es ist schon Aufwand, so ein Produkt zu releasen. Natürlich, jetzt kommt drauf an, aber ich rede jetzt eher von die stark customizable Produkte, weil einfach einen Namen auf eine Tasse draufschreiben, das gibt's ja schon 50.000 Mal. Da geht's jetzt wirklich mit die Designs einen extra Aufwand zu machen, aber dann auch das Design zu validieren, weil sonst hat man jetzt, weiß ich nicht, Tage darin investiert, ein Design zu machen und dann floppt's. Was natürlich haben wir auch schon oft gehabt. Und das, wir lernen auch kontinuierlich dazu, wir releasen Designs, wo wir so sind, das muss jetzt gehen, das kommt sicher gut an. Kompletter Flop. Dann machen wir ein Design, wo der Flo und sein Team vielleicht ein paar Stündchen dran gesessen sind, auf einmal verkauft sich das richtig gut. Und wir lernen auch kontinuierlich in den Markt dazu, aber wie er schon gesagt hat, da muss man einfach in die Nischen rein, einen Prozess haben und kontinuierlich Produkte rausbringen.
Ich glaube, der beste Vergleich ist so eigentlich Kreativindustrie. Jeder kann mal, sag ich mal, so ein One-Hit-Wonder-mäßiges Lied rausbringen, aber da einen Prozess dahinter aufzubauen und das am laufenden Band gute Songs oder gute Spiele oder whatever rauszubringen, das ist halt die Kunst und deswegen habe ich das auch so betont mit Kundenverständnis, Marktverständnis und halt Team dahinter und den Skills. Ja.
Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, Flo, du bist eher für den Kreativpart zuständig und Paul, du kümmerst dich dann eher, ich sag mal, um die Commercials und die gesamte Vermarktung oder wie teilt ihr euch so auf?
Genau, also zu meinem Background, ich bin ja ein klassischer BWLer und Flo halt eher der kreative Kopf, also ich mache da eher dieses ganze Commercial, also eh gut zusammengefasst Commercial-Thema, sei es jetzt, wenn es jetzt um die Ads geht, sei es jetzt, wenn ich auch mit den Lieferanten da kommuniziere, die Finanzen, ne? Also das ist alles mein Thema und der Flo, der schaut halt, dass wir einen Designprozess haben, der schaut sich die Nischen an. Das machen wir beide, dass wir uns die Nischen anschauen, da geben wir uns Feedback, weil das ist ja genau das Wichtige, dass man immer die Trends sieht und die Tools, die man verwendet, diese Keyword-Research-Tools und da werfen wir uns die Sachen her, aber dann wirklich diese Umsetzung, diesen Designprozess, dafür ist dann Flo zuständig.
Seid ihr heute noch so gut befreundet wie damals mit 15, als ihr euch kennengelernt habt?
Noch deutlich besser. Deutlich besser.
Okay, okay. Also das ist ja tatsächlich nicht selbstverständlich. Ich kenne viele Beispiele, wo aus Freunden dann Gründungspartner geworden sind. Ich selber habe mit zwei ehemaligen Kommilitonen und Freunden von mir gegründet. Bin total dankbar, dass das gut funktioniert. Ich kenne aber auch Beispiele, wo dann die Freundschaft irgendwann sehr verblasst ist, weil man irgendwie schon den ganzen Tag zusammen im Büro hängt und nur über Business-Themen redet und dann irgendwann so denkt, am Feierabend oder am Wochenende, alles klar, jetzt muss ich auch mal irgendwie wen anderes sehen und mich irgendwie mit anderen Themen auseinandersetzen, aber das kriegt ihr schon ganz gut hin.
Ja, ich glaube, da sind wir auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass das so gut funktioniert. Das ist auch absolut nicht selbstverständlich und ich glaube, geht in den meisten Fällen eher schief als gut. Ich glaube, letzten Endes kann man, wenn man sich wirklich aufeinander verlassen kann und da eine Common Vision irgendwie teilt und da gleichwertig dahinter ist und gute Arbeit leistet, dann passieren da auch nicht wirklich Konflikte etc. Und ja, man muss sich ja nicht jeden Tag sehen, man kann ja auch vom Homeoffice auf arbeiten. Geht man sich vielleicht nicht also ganz so gut, viel auf den Sack. Das ist ein Tipp, ja.
Okay, also bei mir und meinen Partnern habe ich immer das Gefühl, ein Erfolgsfaktor war auch, dass wir zu dritt waren, weil, wie auch immer gesagt haben, man kann ja mal unterschiedlicher Meinung sein, wenn man entweder A oder B jetzt entscheiden muss. Und wir haben dann immer gesagt, wenn zwei A sagen und einer B, dann ist A halt richtig, weil zwei sind tendenziell schlauer als einer. Das funktioniert jetzt bei euch so nicht. Habt ihr so ein paar Regeln für euch definiert oder irgendwie ein Konstrukt gefunden, das auch mal hilft, so in Konfliktfragen oder in schwierigen Situationen?
Ja, ich meine grundsätzlich, eines der wichtigsten Learnings ist halt den anderen, wir sind beide, sag ich mal, so sehr, sehr Dickschädel. Also wir wollen unsere Meinung meistens durchsetzen, aber ich glaube, eine Thematik, die wir jetzt das letzte Jahr sehr viel gelernt haben, ist halt wirklich den anderen den Punkt zu verstehen und auch dann zuzugeben, so, hey, ja, dein Punkt ist besser als meiner. Und meistens ist es ja auch so, wenn wir ein Disagreement haben, ja, okay, man wirft sich dann die Argumente hin und her, aber am Ende des Tages gibt's dann einen, der trotzdem mehr im Recht liegt oder wo der Ansatz noch besser ist. Und das ist eigentlich, was gut funktioniert hat dann zu zweit, auch wenn es jetzt teilweise auch in schwierigen Situationen oder in schwierigen Fragen hat es jetzt noch nie was gegeben, wo Flo oder ich so war, okay, na, ich gebe dir jetzt recht, obwohl ich weiß, ich habe recht. So, also man muss sagen, außer Flo, dir fällt eine Situation ein, die jetzt war.
Nee, ich glaube, das echt Gute ist, dass wir schon so ein gleiches Verständnis haben von so was grundsätzlich das Ziel ist und was jetzt Bullshit ist und keine Ahnung was. Und der Weg dahin dann ist manchmal schwieriger und manchmal leichter. Aber ich glaube, wenn der, ich kann mich an 1000 Situationen erinnern, wo ich voll überzeugt war von dem Punkt und der Paul hat irgendwas gesagt und ich war so, oh shit, da kommt vollkommen recht. Das ist kompletter Bullshit, was ich da laber.
Das
muss man sich schon.
Wir denken relativ verschieden und das ergänzt sich super auch in Argumentationen. Also wenn ich einen Punkt habe, wo ich so mit meinem BWL-Verständnis, mit meinem BWL-Denken, sage ich einmal, was viel in Spreadsheets passiert und dann der Flo halt trotzdem der kreativere Kopf, das ist eigentlich dann eine super Ergänzung, wo ich dann oft meinen Standpunkt hinterfrage.
Cool. Als Abschlussfrage, ihr habt ja relativ jungen Jahren gegründet. Habt ihr das Gefühl, da hat euch irgendwas gefehlt, weil ihr jetzt noch nicht wahnsinnig viel Berufserfahrung hattet? Oder würdet ihr es immer wieder so machen und auch anderen jungen Gründerinnen und Gründern empfehlen?
Oh, das ist eine gute Frage. Jein. Also es gibt schon immer wieder Sachen, wenn ich mit Leuten rede, die so in Konzernen arbeiten oder schon sehr viel Berufserfahrung haben, dann denke ich mir schon, oh wow, so machen das professionelle Leute. Aha, Mitarbeitergespräche, okay, gut. aber auf der anderen Seite haben wir halt viel, viel mehr Erfahrung und ich glaube schon extrem gute Intuition entwickelt für dieses unternehmerische Thema. Und ich würde es genauso wieder machen und ich glaube, ich hätte mich auch oder wir hätten uns damals auch nicht zurückhalten können und zu sagen, ja, keine Ahnung, wir machen jetzt erstmal einen Job und sammeln Erfahrungen. Ich glaube, da war einfach der Drive viel zu groß. Aber es ist, ja, du musst schon einplanen, mal 3-4 Jahre auf die Fresse zu fliegen.
Ja, okay. Ich glaube,
sehr gut.
Vielleicht von meiner Seite noch, ich finde auch am Anfang, man fängt halt so an und dann nur als Beispiel, dann machen wir mal die ersten 1.000 Euro Umsatz, die ersten 10.000, die ersten 100.000. Und ich glaube, man gewinnt, man ist halt ein bisschen auch risikoscheuer nach der Zeit, weil wir sind halt eigentlich all in gegangen mit dem wenigen Geld, was wir hatten. Und wenn du das halt links und rechts jetzt, wenn du halt einen fixen Job hast oder dein Gehalt bekommst, da bist du halt das gewohnt. Aber wir haben halt angefangen und waren mal froh, dass wir uns mal die Software leisten konnten und so. Und das steigt halt immer wieder. Und da bin ich halt schon froh, dass du halt, du musstest halt mit sehr wenig Geld auskommen, so ein Anfang. Und das hat dich so unter Anführungszeichen ein bisschen gehumbelt. Und das siehst du halt oft, wenn du nicht ein Unternehmen startest, das siehst du oft nicht, weil die Leute sind gewohnt, dass sie jetzt, weiß ich nicht, ihren XY-Betrag pro Monat aufs Konto kriegen und das hast du nicht und das ist halt, du findest halt eine andere Motivation, du findest eine Motivation in Process und Progress dahinter, deswegen stimme ich da auch Flo zu, dass ich es genauso machen möchte, würde, vielleicht mit ein paar kleinen Änderungen hier und da
oder
Entscheidungen.
Paar großen.
Aber grundsätzlich stimme ich da Flo also genauso zu.
Okay. Jungs, ich danke euch. Sehr inspirierend, sehr, sehr motivierend, dass ihr euch da in einen Bereich reingewagt habt, der jetzt gar nicht so naheliegend ist, der so viel anders ist als andere Bereiche im E-Commerce, der so ein paar Besonderheiten hat. Und auch, dass ihr da in jungen Jahren schon diesen Schritt gegangen seid, das macht sicherlich Mut, ist eine tolle Geschichte. Danke, dass ihr das so geteilt habt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank von unserer Seite auf jeden Fall.
Noch mehr Infos gibt es wie immer unter amazon.de/podcast. Wenn ihr mehr Folgen wie diese hören wollt, abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann sage ich vielen Dank und schöne Grüße nach Österreich. Ciao, ciao.
Ciao, servus. Ciao und zurück.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.